Guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen ins Jahr und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst und zur Predigt. Und Thema der Predigt ist eine Erinnerung an die erste IBS, die es je gab. Und es fing mit einem Strich an. Kann jemand den Fisch ergänzen? Oh, Entschuldige, den Strich ergänzen, ich habe es verraten, genau. Es sieht so aus normalerweise. Verzeihung, freudscher Versprecher, schade. Okay, aber wir spielen weiter, das ist ein Fisch. Ein Fisch, ja. Und das erste Thema war Predigtlehre und das heißt Staring at the Fish, auf den Fisch gucken. Man kann den Fisch von der Ferne angucken oder von der Nähe. Man kann die Augen sich angucken, man kann die Flosse angucken, die Schuppen, die hier nicht gesehen sind. Das heißt, man kann ein bisschen meditieren über den Fisch. Ja, also wenn man eine Predigt hält oder irgendwas macht, was lernen will, dann denkt man über den Text nach oder über ein Thema. Fisch. Heute geht es auch um Fisch. Kennt jemand den Fisch als ein Symbol für irgendetwas? Was mit Christentum zu tun hat.
Die erste Christen waren, der hat das Zeichen verwendet, das, was heute im Kreuz verbunden ist.
Genau, die Legende sagt, dass sie sich dadurch gezeigt haben. Also sie haben erst den ersten Strich gemacht und dann hat der andere, der im Gespräch war, den zwei Fisch ergänzt und dann wusste man, dass man Bruder oder Schwester war. So war die Legende. Und der Grieche sagt dazu Ichthys. Fisch. Ja? Und die Übersetzung ist, Ichthys, wenn man das als Abkürzung nimmt, dann ist das Jesus, Christus, Gott, Sohn und Erlöser. Und die griechischen Begriffe würden dann Ichthys machen. Das ist die erste Meditation für heute, darüber nachzudenken, wie man auf einen Fisch guckt als Christ. Ja, Ichthys, Jesus, Christus, das unser Zentrum ist, der unser Zentrum ist. Das Thema des heutigen Tages ist die Gemeinde. Als Thema des Jahres, beziehungsweise als Besinnung für uns, zu sagen, wer sind wir als Gemeinde, wer sind wir in Christus. Und ich möchte in dem Zusammenhang eine Textstelle erzählen und lesen, Epheser 3, Vers 9 und 10, was denn die Gemeinde ist. Wir gucken uns also die Gemeinde an und gucken uns den Wir gucken uns die Gemeinde so an, als ob wir sie anstarren. Ja, und suchen, was so Gemeinde ist, welchen Sinn sie hat, welchen Grund sie hat, wie wir denn leben können. Damit wir sagen können, was machen wir denn in dieser Zeit, in der nächsten Zeit. Epheser 3, 9 und 10. Ich überlese nach Luther. Naja, ich fange bei 8 an. Epheser 3,8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, Paulus, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführte, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unseren Herrn. Paulus hat eine Erkenntnis gewonnen durch die Erfahrung auf dem Weg nach Damaskus, dass Gott etwas geschaffen hat. Und das hat er immer geplant und das war geheim, verborgen für viele, für Jahrhunderte, Jahrtausende, als ein Ratschluss. Gottes Geheimnis und das wurde offenbart in Christus und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist also der Ort, wo Gott auf der Erde wieder lebt. Wo alle Mächten und Gewalten sehen, wie Gott das Leben auf der Erde geplant hat. Welchen Zusammenhang hat es denn mit dem Ichthys? Mit Christus selbst und das lesen wir in Kolosser 1, 16 bis 18. Kolosser 1, auch hier wieder den Zusammenhang, 15 bis 18. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Christus ist das Ebenbild Gottes und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist Teil der Gemeinde. Durch ihn sind wir Gemeinde und gleichzeitig ist er der Leiter, der Führer der Gemeinde. Was hat das Ganze mit Gott zu tun, diese Gemeinde? Und da würde ich gerne in Offenbarung 21 weiterlesen, 1 bis 7, weil dann schöner wird, wie das schöner dargestellt werden kann, wie die Einheit zwischen Gott, dem Haupt und den Geschwistern, den Kindern Gottes, sich zeigt. Offenbarung 21, 1 bis 6. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Sieh da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz mehr wird sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Hier ist es ein Blick in die Zukunft. Es wird hier beschrieben von der ersten Erde, die vergangen ist, und von einer zweiten Erde, die kommen wird. Und die erste Erde sind wir, wo wir leben, mit allem Schmerz, mit allem Leid. Hier steht es drin, hier gibt es Tod, hier gibt es Schmerzen, es ist Leid, Geschrei und Tränen. Und er sagt, all das soll nicht mehr sein. Das ist vergangen zu dem Zeitpunkt, als das in der Offenbarung steht. Es ist frei. Es wird keine Tränen mehr geben, kein Leid, sondern Freude. Gott hat da gesagt zu uns: Siehe, ich mache alles neu. Es wird neu sein. Und sagt: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Das ist eine Aussage über Christus selbst. Ja, also er ist mit dabei in dieser Gemeinschaft. Und wenn man sich Vers 2 anguckt, dann ist das im Nebensatz zwar, aber doch wichtig: eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das Braut ist das Bild der Gemeinde für das Bild der Gemeinde. Und jetzt ist es schön, wenn man sich das anguckt. Auf der einen Seite sagen wir, Gemeinde ist erfüllt durch uns als Geschwister. Und das ist ja auch richtig. Nur die andere Stelle, die wir gelesen haben, in Kolosser sagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Das heißt, Gott heiratet Christus, weil er ja das Haupt der Gemeinde ist. Er ist die Braut, ist ein Teil der Braut. Ja, sonst könnte man die Gemeinde nicht als Braut nehmen. Also Gott vereint sich mit seinem Volk, mit seinen Menschen, die er so sehr liebt, in Christus. Ich finde das Bild eigentlich sehr schön, dass wir gegenseitig umkleidet sind, sozusagen. Ja, dass Jesus mit Gott so eine Einheit hat, miteinander und auch in uns. Das ist aber auch Sicherheit und Richtung, wie wir als Gemeinde leben können, ist sozusagen unsere Vision. Ja, dass wir verheiratet sein können mit Gott und mit Christus zusammen. Ja, und da diese wirkliche enge Verbundenheit haben können. Und egal, was wir jetzt in diesem Jahr machen oder im nächsten Jahr oder im zukünftigen Jahr und was wir im letzten Jahr gemacht haben, alles ist in Christus, alles geschieht dahin. Und solange wir uns auf ihn konzentrieren, geht es einen guten Weg auf die Ewigkeit. Die Perspektive im alltäglichen Alltag zu haben, Ewigkeit. Wir leben nicht hier für die Erde, müssen Dinge auf der Erde tun, das ist klar. Aber wir leben nicht für die Erde, sondern für die Ewigkeit, selbst mal eine Hochzeit haben. Das kann ermutigen und das soll ermutigen. So, jetzt gucken wir uns wieder den Fisch an und der Fisch ist die Gemeinde. Wie sieht die Gemeinde aus einem anderen Blickwinkel aus? Blickwinkel, Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 3,19. 3,17, verzeiht. Wenn ich heute etwas mehr ans linke Ohr gehe, liegt es daran, dass das ein bisschen geschwollen ist und ein bisschen wehtut. Also das ist nichts Schlimmeres, nur verwundert euch nicht. 1. Korinther 3, 17, 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wir gucken uns die Gemeinde aus einem anderen Blickwinkel an. Als Tempel Gottes, nicht als Leib, sondern als Tempel. Ein Tempel ist ein Ort der Anbetung, ein Ort, wo man Gemeinschaft mit Gott hat, ein Ort, wo man sagt, hier ist Gott. Und ein Tempel ist heilig. Heilig ist sauber, ist rein, geschmückt, gesund. Und dazu ruft den Paulus, sagt, das sind wir. Das seid ihr. Das sind wir. Der Tempel Gottes ist heilig und das sind wir. Eine Zuversicht, dass Gott in uns wirkt, eine Zuversicht, dass Gott in uns lebt und diese Zuversicht haben wir in der Taufe. Der Tempel. Eine andere Stelle, die da hineingeht, weil es um Heiligung geht und eine Herausforderung zu sein, auch ein bisschen hängt das zusammen mit der Braut und dem Leib, aber lass uns ins 1. Johannes einmal gehen. 1. Johannes 2, 3 bis 6. 2, ja, 3 bis 6. Erster Johannes, Kapitel 2, 3 bis 6. Es geht eigentlich um das Leben im Licht. Das ist der Zusammenhang, dass man, wenn man in der Finsternis lebt, nicht im Licht ist und man als Christ Licht leben soll und im Licht wandeln soll. Und daran merken wir, dass wir ihn erkennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist er die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das sagt die Einheit des Tempels mit Gott selbst, mit Christus. Das heißt, sie soll wahrhaftig leben in der Wahrheit des Wortes und es umsetzen und das immer wieder erfüllen. Und wenn du in deiner Studie mal warst oder selbst in deinem Leben dich mal anschaust, wie sehr dein eigenes Herz vom steinernen Herzen zum fleischernen Herz geworden ist und immer noch wird, wirst du das sehen, wie schön das ist, wie dein Herz von der Finsternis ins Licht geht. Und das erleben wir jetzt auch noch, wenn ich sündige. Dass ich ganz fest das halte, formt, wenn ich den loslasse und umkehre, Gott mein Herz um ins Licht, ins weiche Fleisch, ins Licht hinein. Und dann erfülle ich sein Gebot. Das heißt, es ist ein Aufruf, wenn wir über den Tempel, den heiligen Tempel des Heiligen Geistes reden, und der Tempel heilig ist, dann ist es ein Aufruf, selbst so zu leben wie Gott, heilig zu sein, sich zu reinigen, sich zu schmücken, sich rauszuholen, seine eigene Jüngerschaft zu stärken, sein eigenes Glauben zu leben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch in der Gemeinschaft, weil man das ja im Tempel zusammen macht. Es ist ein Rausholen von sich selbst ins Licht. Es kostet Mut, ist nicht unbedingt selbstverständlich, aber es sollte eigentlich normal sein, zu sagen, dass wir das rausbringen. Und wir brauchen dann die Atmosphäre dazu, dass man diesen Mut hat, rauszugehen. So zu leben wie Christus. Das fordert Mut. Das ist herausfordernd, das ist schmerzhaft manchmal, aber ist ein Teil des Christentums. Das haben wir uns gekauft, weil wir uns in der Taufe, da haben wir zugesagt, das machen wir. So zu leben wie er. Und um diesen Gedanken noch ein bisschen zu verfestigen, gehen wir mal ins Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45. Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus ist der Menschensohn. Und er hatte einen Auftrag und er hat sich entschieden, diesen zu erfüllen und hat gesagt, ich diene, jemandem anderes Gutes tun. Und er hat so viel gedient in der Form, dass er sein Leben gelassen hat, als Lösegeld für unsere Errettung. Damit er uns alle frei gekauft hat. Das war sein Dienen. Das ist sein Vorbild. So sollen wir auch dienen und leben. Was braucht es denn für Dienen? Welche Einstellung habe ich, wenn ich diene? Ich nenne es mal Demut. Und wenn wir uns das Wort, die Wortbedeutung anschauen im Deutschen, was Demut bedeutet, dann ist das Mut zum Dienen. Mut zum Dienen. Ja, man muss sich nicht unbedingt verbiegen, aber man sagt, ich möchte dienen. Also ich habe Mut dazu, ich gehe die Extrameile. Ich gehe proaktiv auf Bruder X und Y zu oder auf die Schwester und sage, was kann ich helfen, was kann ich tun? Deine Seele sieht betrübt aus. Kann ich was tun? Kann ich helfen? Kann ich denn mindestens für dich beten? Sag doch was, wofür ich konkret beten kann. Aktives Aufeinander zugeben. Wäre das Teil davon, dass der Tempel aufgebaut wird. Eine andere Bedeutung von Demut ist, ich weiß nicht in welcher Sprache oder in welchem Zusammenhang, aber das fand ich sehr schön, sich dem Boden nähern. Demut heißt, nicht nach den hohen Sachen zu streben, sondern nach den kleinen, geringen. Nicht zu sagen, bei mir in meinem Beispiel, ich bin Oberarzt, toll, ich muss diese kleinen Sachen nicht mehr machen, ich muss mich meinen Patienten wenden oder pflegen, sondern in dem Moment zu sagen, doch, vielleicht braucht es doch mal die Hilfe und die Unterstützung. Weil man hat ja eigentlich gegenüber der Rolle das nicht nötig, aber für Christus kann man das tun. Ja, also dann unabhängig von der Rolle zu sein, den Boden zu suchen und zu sagen, was ist denn das Geringe, was ist denn das Schwache, was ist das, was gestärkt werden soll. Eine Hausaufgabe, 1. Korinther 12, oder ich meine 14 an vielen Stellen, da wird darüber gesprochen, über den Schwachen, der besondere Ehre bekommt. Ja, besondere Ehre ist durch Dienen. Ja, und das ist eigentlich die Auszeichnung für uns, wenn wir den Schwachen besonders dienen und lieben. Ja, und das heißt, dem Boden sich näher zu kommen, nicht so seine der höchsten intellektuellen Sachen zu bekommen, sondern tatsächlich tief nach unten zu gehen und zu sagen, da kann ich helfen, da möchte ich tun. Aus dem Hebräischen finde ich was gut, es gibt den Begriff Demut, auch dort. Es gibt tatsächlich das Wort Demut, so wie es geschrieben wurde, auch auf dem Hebräischen. Und das heißt Abbild Gottes. Die Übersetzung vom hebräischen Wort Demut heißt Abbild Gottes. Und wenn wir jetzt uns mal so diese Linie angucken, die wir jetzt gemacht haben, so dienen, wie Christus gedient hat, so zu leben, sein Leben zu lassen, dann heißt man wird durch Dienen, durch die Demut, so wie er, so verformt. Und das ist die höchste Ehre, die wir erreichen können. Zu sagen, Gott, du hast mich verformt und ich bin dir näher gekommen, so wie du bist. Und da freut er sich drüber, denke ich. Ich habe immer wieder Schwierigkeiten zu sagen, das hat Gott und darüber glaubt er sich, weil ich soll er doch selbst das sagen. Ich denke aber, darüber freut er sich, wenn wir so werden wie er. Schau dir den Vater an und die Mutter, die sagt, Kind, du hast ja was von mir gelernt. Das freut mich. Ja? So ist, glaube ich, Gott auch. So, jetzt kommen wir ins Praktische. Und auch ein bisschen, nein, ein Punkt war noch, Matthäus 5, 40 bis 42. Geht so ein bisschen hinein in die Demut. Ich klopfe das noch ein bisschen stärker ab, Matthäus 5, 40 bis 42. Und dann gehen wir ins Praktische hinein. Matthäus 5, Kapitel 5 und 40 bis 42. Matthäus 5, Kapitel 5, Kapitel 5, Kapitel 5. Also, das aramäische Evangelium, also Matthäus 5, Vers 40 bis 42.
Hört doch mal zu, Leute.
Ich nuschel doch, es halt die doch so stark. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ja, am einfachsten ist, gib. Wenn dich jemand bittet, dann gebe frei. Du kannst im Regelfall geben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott das bewusst macht. Ich habe das immer dann erlebt, wenn ich nicht eine gewisse Gabe gebe an die Gemeinde oder an die Armen und die Bedürftigen, die Obdachlosen und all das, dass Gott mich dann Leute gibt, die mich ansprechen, ob ich nicht was geben könnte. Und das habe ich immer so gehabt, wenn mein Herz nicht mehr bereit war zu geben und ich nicht mehr bereit war zu geben oder weniger zu geben, dann habe ich gesagt, ja, könntest du bitte, ich habe noch ein Bedürfnis und so weiter. Und Gott sagt ein Stück weit, gib, ja, das kann ich kein Gesetz draus machen, bei mir hat es so funktioniert, das muss bei dir nicht so funktionieren, aber es war interessant, dass Gott schon dich prüft und sagt, naja, komm, erinnere dich, gib doch mal, dien doch mal, mach doch mal. Ja, und die Stelle in 41 finde ich am schönsten. Wenn jemand dich nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe mit ihm zwei. Ich habe davon gehört, dass die Soldaten das Recht hatten, die römischen Soldaten das Recht hatten, einem Einheimischen zu sagen, trag meinen Rucksack, und verpflichteten war wohl eine Meile. Ich weiß es nicht, habe es nicht nachvollzieht. Und dann sagt Jesus, ja, geht auf die zweite Meile, ja, damit man die extra Meile geht. Ja, die Amerikaner haben das gesagt, go the extra mile, geh mehr, mach mehr als nur dein Standard, was deine Rolle, was das Gesetz oder was auch immer erwartet. Liebe mehr, streck dich aus, wachse dahin. Alles im Bereich der Demut. So, wir haben ja letzte Woche ein Thema angefangen in der Gemeinde, und zwar Ausrichtung der Gemeinde Christi in Düsseldorf 2018. Das hatten wir als Gemeindeleitung uns überlegt, zu sagen, wie können wir uns weiterentwickeln, und wir haben einen längeren Prozess. Ich nochmal die Erinnerung an die zwei wichtigen Termine, in denen wir das besprechen. Das ist der 21.01., das ist dann der nächste Sonntag, und der 18.02., um mit euch zusammen eine Richtung zu haben, woran wir gemeinsam arbeiten. Ja, das ist eine gemeinsame Arbeit, hin, weg vom nur, ich denke nur an meine eigene Heiligung, hin zum, das können wir doch zusammen machen. Ja, und dass wir das gemeinschaftlich machen in eine Richtung. Wir haben eine Entwicklung gemacht die letzten Jahre, 2015 bis 2017, die sehr schön ist. Und die länger da sind, sehen das vielleicht noch besser. Aber ich möchte euch mal bewusst sagen, was alles so passiert ist. Und das ist schön. Wir haben kleinere Gruppen, sei es Hausgottesdienste oder Familiengruppen. Soweit wir wissen, sind die recht glücklich und zufrieden und freuen sich um diese Gemeinschaft. Das war vor 4, 5 Jahren auch nicht so. Wir haben als Leitungsgruppe eine andere Struktur und Planung, wie wir Dinge machen. Ein Ausdruck davon ist dieses, ich nenne es jetzt mal Projekt, diese Ausrichtung für die Gemeinde, die wir jetzt in den nächsten ein, zwei Monate machen wollen. Auch das monatliche Fasten möchte ich erwähnen. Eine Freude, für mich wirklich eine Freude, weil ich es nicht erwartet hätte, dass wir so konsequent das machen. Ja, also sagen wir, machen das jedes Mal. Und ich weiß, dass es andere, also es Geschwister gibt, die außerhalb dieser 10 Tage fasten. Das ist toll und es bewegt sich was. Und ich denke, das ist Teil daran, dass es so viele Veränderungen gibt. Ja, Gott sieht unser Herz und sagt, die möchten was, die bewegen was, dann gebe ich auch gerne. Weil Gott gibt ja gern. Es gibt ein Grundrauschen an Mission und Gästen, Studien, die sind immer wieder in den letzten Wochen und Monaten gewesen, auch im letzten Jahr. Ja, also es ist auch da was passiert. So. Das war 2017. 2018 wollen wir im Glauben weitergehen und nicht nur zu sagen, was wäre jetzt der nächste Schritt, sondern vielleicht können wir ein bisschen träumen, zu sagen, was können wir auch 2019 machen, können wir uns vielleicht vorstellen, ja, noch mehrere Bibelkreise zu haben, noch mehr Taufen zu haben, wollen wir was investieren, dienen, herausgehen, Demut, sagen wir, mehr Ressourcen für die Gemeinde geben, können wir da was vorbereiten, was strukturieren. All das sind Überlegungen, die wir mit euch zusammen besprechen wollen. Ich möchte dann ein Kapitel noch lesen in 1. Korinther 12, das ich eben vergessen hatte, aber jetzt sehr gut passt. 1. Korinther 12. Parallelstelle ist Römer 12. Aber ich bleibe beim 1. Korinther 12. Immer sehr geliebt, diese Stelle in diesem Zusammenhang. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Wir gucken nochmal auf den Fisch, der Gemeinde heißt und sagt, Tempel des Geistes, Leib des Leib Christi. Tempel des Heiligen Geistes, Leib Christi. Es sind verschiedene Gaben. Es gibt einen Geist. Wir haben alle einen Geist und wir haben alle unterschiedliche Gaben. Wir haben verschiedene Aufgaben, aber wir folgen alle dem Christus und Gott und der folgt Gott. Und es gibt verschiedene Kräfte, die da wirken, aber am Ende ist es Gott, der alles uns treibt zur Ewigkeit hin, damit wir im Glauben bleiben. Also Teil dieser Entwicklung, die wir haben, ist eingebettet darin, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr alle gerettet werdet. Und gerettet bleibt und viele andere noch gerettet werden. Das ist mit als Grundlinie dabei. Und es steht in Epheser 4, 11 bis 16, eine Aussage, wozu denn der Leib Christi da ist? Die Gemeinde. Epheser 4, 11 bis 16. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Hier nochmal das Bild des Leibes, der Muskeln hat, der Knochen hat, die zusammengefügt sind. Du guckst in deinem eigenen Körper das an, Wenn die Haut nicht da ist, gibt es eine Wunde. Wenn ein Finger nicht da ist, ist auch eine Wunde und du merkst, dass es fehlt. Ja, es ist ein Zusammenhalt. Du freust dich über eine Integrität des eigenen Körpers, einen Zusammenhalt des Körpers. Du freust dich nicht, wenn was fehlt. Das heißt, Teil der Gemeinde ist, zusammenzuführen, zu heilen und zu stärken, das Verlorene oder das, was schwach ist, zusammenzufügen. Wenn der Finger irgendwo auf der Straße liegt, dann hebst du ihn auf und klebst ihn wieder dran. Das ist unser Auftrag.
Das ist ja auch kühl, ne? Während wir ihn transportiert zum Krankenhaus.
Ach, das ist jetzt, ja, klar. Ja, du machst ihn wieder dran, du büßt das und das Gleiche gilt im Geistlichen auch. Ja, das Ringen umeinander. Ja, diese Gemeinde ist dazu da, dass wir uns gegenseitig zusammenrüsten zum Werk des Dienstes. Das heißt, das, was du schon kannst, kannst du tun und wachse weiter. Du kannst dir also Gedanken machen, was du tun kannst. Was du wieder dich einbringen kannst, wie du einen Finger finden kannst oder die Leber stärken kannst oder die Muskeltraining machen kannst, damit du wieder stärker laufen kannst. Ja? Vielleicht ist unsere Niere defekt, dann müssen wir ein bisschen mehr Flüssigkeit zutrinken, damit sie wieder wächst. Und all diese Dinge. Und du kannst dazu beitragen und das ist Teil des Leibes. Und das Schöne ist im Vers 16, da steht nach dem Maß seiner Kraft. Das heißt, man hat nicht eine Überforderung innen drin, sondern man soll es ja maßvoll machen. Das sagt ja auch, die Frucht des Geistes ist maßvoll. Nicht Völlerei, sondern Maß seiner Kraft. So, was ist denn deine Kraft? Die du hast? Oder noch mehr? Und da ist jetzt die Frage, kann man Muskeltraining machen und sagen, ich mache meine Wiederholungen, damit der Muskel steigt? Manche können nicht mehr. Und die andere Frage ist, will ich mehr? Kann ich nicht noch mehr wollen? Ja, das heißt, ich muss mich anstrengen und wachsen. Man kann mich wachsen. Viele Gaben sind einfach Training. Ja, es ist nicht so magisch gegeben. Vieles ist, man übt. Man trainiert, man denkt neu, man macht das immer wieder. Ja, wenn man was 100-mal macht, was anders ist, was vorher, dann kann man das viel besser, als wenn man es nur einmal macht. Das ist Christentum. Ich weiß nicht, wie ihr meine Predigten haltet, aber die Predigten vor 10 Jahren waren anders als jetzt, möglicherweise. Das heißt, ein bisschen Übung ist dabei. Die Gemeinde soll auch dazu da sein, dass wir nicht wackeln bei verschiedener Lehre, sondern stabil sein, Stärkung haben. Ja? Dass wir in einem Flock, einem Pfeiler sind. Ja, und das würde dann auch in die Vision gehen, zu sagen, ja, naja, lass uns wir sind recht stabil. Lass uns aber in 2-3 Jahren so stabil sein, dass wir auch die Neuen mit dabei haben, die dann auch stabil sind und auch weiter stabil sind und wieder weitergehen. All das gehört mit zur Vision, worüber wir nachdenken. Wo kannst du dich einbringen? Und wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Dienste wir haben schon viel mehr. Wir haben nicht unbedingt eine offizielle Dienst, wir haben nicht unbedingt eine offizielle strukturierte Verantwortung oder Rolle, aber es gibt ganz, 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 ganz viele Dienste, die wir haben. Den Kindergottesdienst ist der eine Bereich. Die Leitung ist auch ein Bereich bekannt. Finanzen ist auch ein tolles Aufgabenbereich. Aber das ist ja nur so ganz weit oben. Tief drinnen bei uns in der Gemeinde haben wir auch was. Familiengruppe. Und da meine ich nicht den Familiengruppenleiter. Sondern jeder in der Familiengruppe hat einen Dienst an dem anderen. Das ist der kleine Leib für dich, die Nächsten, den du dienen kannst, den du lieben kannst. Seelsorge. Jemand hat die Begabung zur Ermutigung, soll er ermutigen. Jemand hat die Freude, soll die Freude geben. Jemand ist traurig, so erzähl er von der Traurigkeit, damit andere trösten können und Christus ihn trösten kann. Jemand, der nicht verheiratet ist, hat auch einen wunderbaren Dienst, seine Zeit für den Leib zu nutzen. Auch finanziell eine Möglichkeit, was zu geben, wenn er beruflich tätig ist. Die Ehe an sich ist auch ein Dienst. Die Ehe zu pflegen, zu unterstützen, ein Licht zu sein für andere, so kann Ehe sein, kann eine Freude sein. Weil wenn man sich die Welt anschaut, kann es durchaus sein, bin 5-mal geschieden. Und jetzt sagst du mal, du warst eine Ehe, die 10 Jahre hält und eigentlich glücklich ist. Das ist eine Aussage, das ist ein Unterschied. Das ist ein Dienst, den du in Christus tun kannst für andere. Und andere, da ist sein Licht dabei, kannst du leuchten. Ja, nicht zu vergessen, für die, die Singles sind und heiraten wollen, gibt es dann Vorbilder. Ja, zu sagen, so will ich das auch mal haben. Ja, das ist was Wunderbares, das sei dir bewusst, dass du auch Vorbild bist, das so zu leben. Das ist nicht eine, soll nicht eine Last sein, soll auch mit Freude sein und manchmal ist es schwierig, ich weiß, aber es ist schön. Wir kommen wieder zum Fisch. Wir haben uns den Ischtys lang genug angeguckt und hier steht eigentlich Gemeinde drauf. Weil wir uns, wenn wir uns Christus angucken, auch immer die Gemeinde uns angucken, weil er ja der Haupt ist und er sagt, oh, ihr wollt mit mir leben? Cool, finde ich schön, mach das weiter, aber geh in der Gemeinde. Leb in der Gemeinde, investier dich da, sei da offen und leb nicht nur autark, ganz klein, sondern leb mit anderen zusammen, damit du wächst und gedeihst, damit du meinen Leib aufbaust, damit du ein Teil davon bist. Und das ist der Wunsch Gottes. Ja? Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mitgenommen in die Gemeinde und welche Aspekte es gibt. Es war nicht sehr strukturiert, aber ein bisschen chaotisch. Das ist immer mal so, wenn man den Fisch anguckt. Man kann das von der Nähe machen, von der Ferne. Das ist einfach mal so. Aber ich denke, ihr habt einige Studien oder Textstellen, die euch geholfen haben. Auch die Studien unserer Gemeinde über Gemeinde können da helfen. Da gibt es noch andere Studien. Und ich möchte euch ermutigen, dabei zu sein in der Diskussion, in eurer Familiengruppen, hier nächste Woche, damit wir da zusammen was rocken, Spaß haben und sagen, das war irgendwie cool, das hat toll gemacht, das hat Gott toll gemacht. Das ist nämlich auch ermutigend, wenn man sieht, was Gott gemacht hat und wie Gott einen genutzt hat. Das ist nämlich was ganz, ganz Tolles. So, jetzt muss ich fragen, ob André noch kommt, weil er das Abendmahl eigentlich hat. Hat er dich angerufen? André ist ruhig.
Er ist hier in der Treppe. Er arbeitet.
Okay, aber nicht, dann er arbeitet. Gut. Nee. Dann guck ihn mal, aber wenn er telefoniert, dann würde ich das Abendmahl weitermachen. André hätte das Abendmahl heute gehalten, aber er hatte heute Nacht gearbeitet, musste etwas Technisches, Computertechnisches machen und der Arbeitgeber hatte ihn gerade abgefangen und noch kurz vor Ankunft angerufen, sie haben ein Problem. Deswegen würde ich dann das Abendmahl weitermachen, wenn ich nicht kann.